Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Und jetzt Köln liegt mir sehr am Herzen, weil da meine Wurzeln sind. Ich bin ja in Köln geboren, allerdings nicht hier in der Kalkergegend, also wirklich im Zentrum auf der Lütticher Straße. Ja, und von daher bin ich immer gerne hier. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die ich also so faszinierend finde. Ich habe die schon mal von jemandem gehört. Und seitdem habe ich mich da so intensiv beschäftigt. Ich habe die Predigt genannt Hochwasser. Ihr werdet euch sicher ein wenig wundern, wieso Hochwasser. Aber das wird dann nachher wohl schon sichtbar werden. Und zwar möchte ich euch heute mit Hesekiel also in Verbindung bringen. Und zwar, ja, ich fange einfach so an. Der Gerechte wird aus Glauben leben, geborgen in die Zukunft. Wenn wir uns so in der Welt umschauen, wenn wir so in die Zukunft blicken, da wissen wir, dass da viele Trübsale sind und viele Schwierigkeiten. Und das macht uns bange. Das macht mir Angst, wenn ich dahin gucke. Aber wir haben ja einen Gott, der uns führt und leitet. Und ich möchte heute also auch dieses Bild, was Hesekiel da beschreibt, möchte ich mit euch mir ansehen. Dass Gott uns die Angst nehmen möchte, weil er ein ganz wunderbares Bild dem Hesekiel da vor Augen führt. Und ich lade euch jetzt wirklich ein, das Buch Hesekiel 47 aufzuschlagen. Und dort wollen wir die 12 ersten Verse betrachten. Und ich lese sie erstmal vor und ich möchte euch einfach bitten, wenn ich jetzt darüber spreche und wenn wir das beleuchten, dass ihr euch mal in die Lage von dem Hesekiel hineinfühlt und hineinfasst, was da alles passiert. Und ja, ich werde einfach mal anfangen mit dem Vers 1, also Hesekiel 47. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe da, floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Dieses Haus hier, was Hesekiel beschreibt, das ist der dritte Tempel. Der wird in einem nächsten Kapitel wird das anders noch betrachtet. Und das aus diesem Tempel floss also Wasser heraus und Richtung Osten. Jetzt weiter mit dem zweiten Vers. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 100 Ellen und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Wenn ich so diese ersten Zeilen lese, also macht mir das Angst. Und zwar wisst ihr warum? Weil ich nicht schwimmen kann. Ja, und wenn mir das Wasser also bis zum Hals geht oder also auch schon also wenn es höher kommt, dann bekomme ich Angst. Und was habt ihr da für Gedanken? Als ich das also wirklich zum ersten Mal hörte, da ist mir also unheimlich geworden. Und doch ist da so eine wunderbare, wahre Antwort drin zu finden. Ja, und die werden wir dann heute wohl erfahren. Ich lese weiter. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da stand auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Araba und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommt, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglahim, und wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ist das nicht ein wunderschönes Bild, wie sich das dann am Ende ergibt? Und dieses mit den Blättern, das ist ja dann im Paradies, wo wir von den Blättern des Baumes des Lebens essen werden. Ja, Wasser aus dem Heiligtum. Wasser, was immer mehr zunimmt, zu einem großen, mächtigen Strom wird. Wasser, das ins Tote Meer fließt und Leben überall dahin bringt, wo es hinkommt. Unzählig viele Fische sollen dann dort im Toten Meer sein. So viele, dass die Fischer von En-Gedi bis En-Eglahim ihre Netze aufspannen. En-Gedi war eine kleine Küstenstadt an der Ostseite des Toten Meeres und En-Eglahim auf der anderen Seite der Westseite. Was Gott hier sagen will, dass die Fischer von der einen Küste bis zur anderen ganz rund um das Meer stehen und überall fischen werden. Also ich finde das Bild faszinierend. Was bedeutet das aber für uns? Lebendiges Wasser, was Heilung bringt. Da fällt mir Johannes Kapitel 7 ein, wo Jesus an dem Tag des großen Festes in Jerusalem aufgestanden ist. Ihr kennt sicher die Verse, ich lese sie einfach mal zur Erinnerung vor, und zwar die Verse 37 bis 39 aus dem 7. Kapitel von Johannes. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus beschreibt lebendige Ströme, die aus uns herauskommen und fließen sollen. Und er bezieht sich auf den Heiligen Geist. Lebendige Wasser sind mächtige Ströme des Segens, des Geistes, den Gott in die Welt schickt. Und dieses Wasser nimmt zu, bis an die Knöchel, bis an die Knie und bis an die Lenden und dann so viel Wasser, dass man darin schwimmen kann. Was bedeutet überhaupt Wasser? Wasser ist der Geist. Und was macht dieses Wasser? Es macht gesund. Es bringt Heilung. Es fließt durch die Araba. Das war ein Wüstengebiet, ein sehr trockenes. Ich war schon mal dort, ich war sogar schon im Toten Meer. Und es ist also sehr heftig, da sich mal auf den Grund zu bewegen. Das geht gar nicht, ich habe da drin gesessen. Aber die Bibel beschreibt hier in Jesaja 35 so, dass die Wüste aufblühen soll wie ein Narzissenfeld und dass der glutheiße Boden wie ein Teich werden soll. Und dürres Land zu Wasserquellen. Diese Texte finden wir in Jesaja 35, die Verse 1 und 7. Das soll durch Gottes Geist passieren. durch diesen Wasserstrom hier. Und dann fließt er ins Tote Meer. Das Tote Meer hat einen so hohen Salzgehalt, dass darin wirklich nichts leben kann. Er ist ungefähr 6-mal so salziger wie das normale Mittelmeer. Ich glaube, es sind so ungefähr 342 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser, was dort aufgelöst ist. Und ein sehr hohes Salzaufkommen da, wo man absolut nichts Lebendes findet. Also da ist alles absolut tot. Und das Meer, was ist das jetzt wieder? Also ich denke mir, das ist so ein bisschen prophetisch, wie wir ja auch mit der Offenbarung sehen. Was beschreibt das Meer? Wisst ihr das? Und zwar in Kapitel 17 von Jesaja, Vers 12, haben wir die Antwort. Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Gott beschreibt, dass die Völker der Erde rauschen, wie das große Meer, und die Völker der Erde sind tot. Tot in ihren Sünden, so wie das Tote Meer auch tot ist. Da ist kein Leben, das Leben kann nur der Geist Gottes bringen. Und Gott verheißt, dass ein Strom des Geistes in dieses Meer hineinfließt, um Leben zu bringen. Und wenn dieser Strom dorthin kommt, was geschieht dann? Was entsteht im Meer, in diesem toten Meer? Viele Fische, unzählig viele Fische, so viele, dass die Fischer von Küste bis Küste stehen werden, um dort Fische zu fangen. Wer sind denn überhaupt diese Fischer? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, als er sie berufen hat? Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Gott möchte das tote Meer der Völker beleben und viele Fische schenken. Wir sollen die Fischer sein, die von Küste zu Küste herausfischen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild und fühlen wir uns dazu berufen? Gehen wir weiter zu Hesekiel 47, Vers 12. Da steht noch irgendwie was wichtig ist. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihre Wasser fließen aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Bäume, deren Blätter nicht welken, die an Wasserbächen gepflanzt sind. Woran denkt ihr da, wenn ihr das lest oder wenn wir darüber uns schlau machen wollen? Das ist Psalm 1 bis 3. Da steht also, ich lese den jetzt nicht ganz vor, aber der Gerechte wird wie ein Baum gepflanzt sein an Wasserbächen. Wenn dieser Strom ins Tote Meer fließt, werden Bäume an seinen Seiten wachsen, Bäume der Gerechtigkeit. Die Bäume stellen die Menschen dar, die Gerechtigkeit durch Glauben erfahren. Die werden zu Bäumen heranwachsen, stark verwurzelt, die täglich von dem Wasser aus dem Heiligtum trinken und dadurch befähigt werden, Frucht zu bringen. Frucht für die Völker, die sie essen können. Blätter, die Heilung bringen. Das ist eine Verheißung für euch. Da steht ein Vers zwischen Hesekiel, der Vers 11. Und das ist ein ganz wichtiger und ernster Vers. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Dieser Vers beschreibt die Orte, die nicht gesund werden, wo kein frisches Wasser hinkommt oder wo man kein frisches Wasser hinlässt. Seine Sümpfe aber und Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Das hat mich erinnert an den zweiten Petrusbrief, Kapitel 2 und die Verse 20 bis 22. Aber ich möchte noch dahin, da wird da auch dieser Schlamm beschrieben, der da ist. Und hier steht dann, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umgekehrt sind, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat, zurück. Und die gewaschene Sau zum Felsen im Schlamm. Hier werden also Menschen beschrieben, ich finde das entsetzlich, also mich hat es nur genug geschaudert, die Christus erkannt haben, die sich aber dann doch wieder zurück in die Welt ziehen, zu ihren Sünden. So wird sich die gewaschene Sau wieder im Schlamm wälzen. Diese Sümpfe, die voller Schlamm sind, stellen diesen Abfall dar. Die Menschen, die da sind, die dann ihren Sünden festhalten, die nicht sich befreien lassen wollen von Jesus Christus. Und diese können nicht gesund werden. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber auch mit dem Salz hat es so auf sich, da steht ja auch was in der Bibel. Wenn das Salz nicht mehr salzt, kann man es nicht mehr gebrauchen. Dann wird es also auch weggeschmissen. Also vielleicht haben die noch so eine Chance, ich weiß nicht genau, wie das so ist, wenn die da erstmal dem Salz überlassen bleiben. Aber es gibt da also auch noch eine Sache aus 3. Mose 2, 13. Da geht es um die Speisopfer. Und zwar, alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu allen deinen Opfergaben sollst du das Salz dazu bringen. Und noch der zweite Text, der auch unbedingt dazugehört, 5. Mose 4, 13, da beschreibt Gott das Kernstück seines Bundes. Und er verkündete euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinernen Tafeln. Also dieses Kernstück, wo es hier drum geht, ist also sein Gesetz. Und im Alten Bund versuchten die Menschen so mehr aus eigener Kraft mit ihrer alten fleischlichen Natur dem Gesetz Gottes gerecht zu werden. Er wusste nicht, was richtig ist, und er weiß auch nicht, also sollte er das Gesetz halten oder nicht. Und er versucht es aus seiner eigenen Kraft, und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch manche Dinge aus eigener Kraft tue. Und dann erinnert mich Gott aber immer wieder, wenn es dann schief läuft, aha, ich war nicht mit Gott im Bunde. Und so schreibt aber als im neuen Bund, als Jesus dann auf dieser Erde war, schreibt Gott uns das ins Herz hinein. Und dann ist es ein Teil von uns, dass wir ihm ganz natürlich begegnen und dass wir ihm gehorsam sind. Aber der Bund an sich orientiert sich immer am Gesetz, also das Salz des Bundes. Und wenn das Salz nicht mehr salzig ist, dann kann man es auch nur noch wegwerfen. Und das Salz des Bundes und dass diese Sümpfe dem Salz überlassen bleiben, heißt einfach, dass Menschen, die sich von Christus nicht befreien lassen wollen, also die in ihrer Sünde verharren, dem Gesetz überlassen bleiben. Und das Gesetz bewirkt Zorn. Sie bleiben dem Fluch des Gesetzes Gottes unterstellt, weil sie an ihren Sünden festhalten. Wenn wir jetzt aber auch noch einmal zurückgehen zum Anfang von Hesekiel, nämlich da, wo das Wasser steigt. Erst bis an die Knöchel, bis an die Knie und bis an die Lenden. Und dann so tief, dass man darin schwimmen kann. Und schwimmen muss sogar. Anders geht's gar nicht, anders kommt man gar nicht voran. Was bedeutet das? Über die Lenden berichtet die Bibel etwas ganz Interessantes. Ich habe so versucht, das alles so zu beleuchten, damit man das auch versteht. Ich habe das erst auch gar nicht so verstanden. Und die Lenden, wenn euch das mal so bewusst wird, ich glaube, ich habe auch schon hier in der Gemeinde über über irgendwas gepredigt, wo auch die Lenden beansprucht werden. Und zwar ist das bei der Waffenrüstung Gottes, wenn wir uns die anziehen sollen. Und zwar Epheser 6, Vers 14, sagt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Aber was stellen die Lenden dar? Der Petrus beschreibt das im ersten Brief, 1. Petrus 1, 13. Da greift er den Gedanken von Paulus auf, was die Lenden da betrifft. Er sagt dann, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also umgürtet die Lenden eurer Gesinnung mit Wahrheit. Das ist nochmal eine Stufe mehr. Unser Gemüt, unser Denken, unser Verstand, ja, unsere Gesinnung muss umgürtet sein mit Wahrheit, mit der Wahrheit Jesu Christi. Was wird das bewirken, wenn unser Denken mit Wahrheit umgürtet ist? Einen Gürtel legt man sich um die Lenden. Genauso soll auch die Wahrheit in unserem Denken sein. Sie soll es nicht nur erfüllen, so dass unsere Gedanken mit Wahrheit gefüllt sind, sondern sie soll wie ein schützender Gürtel darum gelegt sein, um unsere Gedanken, was für eine Gesinnung sollen wir dann haben. Da spricht der Philippus uns sehr an, und zwar Philippus 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Da fällt mir also auch aus der Offenbarung das ein, dass wir die Gebote Gottes halten sollen und den Glauben Jesu bewahren. Das sind die, die dann gerettet werden. Das kommt auch, glaube ich, heute in der Lektion vor, dass also die 144.000 so eine Gesinnung hatten. Und unsere Gesinnung und unsere Gedankenwelt soll so die Wahrheit also erfassen, dass also wir wirklich also auch also merken, wie wir abgesondert sind, also auch genau wie der Sabbat abgesondert war. Was hat das jetzt mit dem Wasserstrom zu tun? Der Wasserstrom reichte bis an die Lenden. Der Geist, der den Wasserstrom darstellt, reichte bis in die Gesinnung, bis in unsere Gedankenwelt hinein. Jeder Gedanke wird gefangen genommen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Was ich in diesem Strom sehe, ist der Vorgang der Heiligung. Was der Heilige Geist in unserem Leben tut, ist, dass er uns heiligen möchte, von unseren Sünden befreien. Der Heilige Geist hat Jesus in Johannes 16, 8 bis 12 erklärt. Er überführte die Welt, er überführte jeden einzelnen Menschen erst von der Sünde, dass wir selbst erkennen, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, dann von der Gerechtigkeit, dass er die Gerechtigkeit Christi in seinem Leben, in seinem eigenen Leben erfahren kann und dass die Wirklichkeit für ihn wird. Und dann überflutet er die Menschen vom Gericht. Er zeigt ihnen, dass es ein Gericht gibt und er macht sie bereit, im Gericht zu bestehen. Das ist diese Heiligung des Heiligen Geistes, dass er jeden Menschen, in jedem Menschen bewirken möchte, auch in dich. Bei jedem einzelnen Menschen, und das geht schrittweise, erst bis an die Knöchel, dann bis an die Knie, dann bis an die Lenden und dann bis in die Gedankenwelt hinein, dass jeder Gedanke Christus unterstellt ist. Und wenn das der Fall ist, wenn unsere Heiligung so weit vorangeschritten ist, dass sogar unser Denken Christus ähnlich ist, dann geschieht etwas Wunderbares. Und dazu können wir Johannes also einmal hören, was er dazu sagt. Denn der, den Gott gesandt hat, redete die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Als Christus auf dieser Erde lebte und wandelte, hatte er den Geist ohne Maß empfangen. Der Geist war ihm gegeben ohne Begrenzung. Er hatte die Fülle des Geistes. einen Strom des Geistes. Und wenn wir nun zu dem Punkt kommen, wo wir Christus ähnlich sind, wo wir ihn wirklich widerspiegeln, nicht nur in unseren Taten, sondern wirklich auch in unserem Innersten, in unseren Gedanken, in unserer Gefühlswelt, dann haben wir den Punkt erreicht, wo Gott uns auch den Geist ohne Maß schenken kann. Dann ist der Punkt erreicht, wo der Strom so hoch wird, dass wir darin schwimmen können. Dass wir völlig darin eintauchen. Vorher warten wir nur darin. Vorher reicht uns der Geist bis an die Knöchel, dann bis an die Knie und dann bis an die Lenden. Aber ab da, ab diesem Punkt, wo die Heiligung uns wirklich im Innersten durchzogen hat, dürfen wir schwimmen. Und ich freue mich schon auf dieses Schwimmen, wenn ich dann wirklich schwimmen kann, aber in diesem Geist zu schwimmen, vom Geist angetrieben. Ich möchte noch einen anderen Aspekt mit euch teilen, wo ich da gesehen habe, 4 Stufen des Stromes zu betrachten. Und zwar 5. Mose 32 besagt so, wenn Gott seinen Geist gibt, und er möchte ihn ja auch ohne Maß geben, möchte uns eintauchen in diesen Heiligen Geist, möchte uns völlig untertauchen, dass wir schwimmen können. Aber wie schickt Gott diesen Heiligen Geist? Wodurch empfangen wir ihn? Und der Heilige Geist wird oft als Regen verglichen. Und dieser Text da aus dem 5. Mose 32, 2, der sagt das ganz genau. Meine Lehre triefe wie der Regen. Meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Also da wird was Wunderbares beschrieben. Wir kennen das Bild von Früh- und Spätregen. Wir beziehen uns auch oft darauf, dass der Heilige Geist uns mit dem Spätregen erreicht. Und hier sagt Mose, meine Lehre triefe wie der Regen, wie dieser Spätregen. Der Geist kommt, der das Werk der Heiligung in uns tut. Das Werk der Überführung von Sünden, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann tut er das durch Lehren und durch Erkenntnis. Er gibt uns einfach das Verständnis, was diese Dinge bedeuten. Das Verständnis, was Sünde überhaupt ist. Verständnis, was Gerechtigkeit ist. Und was Gericht bedeutet. Dies sind alle Glaubenslehren, die wir haben. Der Heilige Geist wirkt nicht einfach durch Gefühle, weil das so schön ist, so kuschelig oder so. Nein, er wirkt durch das Wort Gottes und offenbart uns die Lehren, die darin sind. Mit wichtigen Lehren erreicht er unser Herz. Und wenn ich mir so das überlege, übertrage auf das Bild, was jetzt Hesekiel da sieht, dann sind das für mich 4 Stufen. 3 Stufen der Heiligung und eine 4. Stufe, wo das Wasser so tief ist, dass man darin schwimmen kann. Ich sehe darin ein Bild der dreifachen Engelsbotschaft. 3 Botschaften, 3 Lehren, die uns in dieser Zeit gegeben sind, um Heilung in unseren Herzen zu bewirken, um uns vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Und wenn diese 3 Botschaften ihr Werk getan haben, dann kommt in Offenbarung 18 eine 4. Ein mächtiger Engel, der vom Himmel kommt und die ganze Welt erleuchten wird mit seiner Herrlichkeit. Ein Wasserstrom, der so tief ist, dass sie die ganze Welt erreicht und die darin schwimmen können. Und das Tote Meer sogar erreicht und viele Fische darin wieder lebendig werden. Das ist das Bild, was Gott dem Hesekiel hier gezeigt hat. Es bezieht sich auf die Endzeit. Denn dieser Strom, der floss in Richtung Osten. Und Osten, wenn man sich das nochmal betrachtet, beschreibt immer die Nähe der Ankunft Jesu. Als Jesus das erste Mal auf die Erde kam, war der Stern der Weisen im Osten zu sehen, den sie sahen. Und das zweite Kommen, wie ein Blitz, der von Osten nach Westen hin strahlt. Und der Versiegelungsengel aus Offenbarung 7 kommt vom Aufgang der Sonne, von Osten her. Ein Endzeitbild, was Hesekiel hier beschreibt. Ein wunderschönes Bild von einer Erweckung, die Gott in uns für uns tun möchte und wo er uns benutzt, um selber Teil dieses Wasserstroms zu werden, das ins Tote Meer hineinfließt, um Fischer zu werden an seinen Küsten. Die Frage ist, das Wasser soll mir bis an die Lenden reichen, bevor ich in diesen Strom völlig eintauchen kann, bis ich darin schwimmen kann. Das Wasser soll bis in die Gesinnung reichen, bis es mich in meine Gedankenwelt hinein heiligt. Wie geht das? Wie können meine Gedanken wirklich Gott unterstellt werden? Da könnte man viel zu sagen, aber ich möchte euch einen Gedanken mitgeben, der mir schon sehr oft geholfen hat, wenn ich mich selbst angeschaut habe. Also ich war immer sehr negativ. Meine Sünden, meine Fehler, ach, ich kann das gar nicht schaffen. Ich versage viel zu oft. Nur, wenn ich mich auf das, konzentriere, wenn ich da selbst hinschaue, dann kann ich verzweifeln, es bringt mir nichts. Ich denke, ich bin froh, dass ich im Moment so weit bin, dass ich also auf Gott schaue. Und Paulus hat gesagt, durch Anschauen werden wir verwandelt. Und das ist, seitdem ich also mit dieser Predigt auch hier umgegangen bin und als ich die erarbeitet habe, da habe ich mir gesagt, ich will nur noch auf Jesus schauen. Ja, wie können wir das schaffen, wenn wir von uns selbst wegschauen, von unseren ewigen Schwächen, eigenen Schwächen, auf Christus? Das heißt, wir müssen in sein Wort schauen. Haben wir heute schon Christus ins Angesicht geschaut? Haben wir tief in seine Augen geblickt? Haben wir die Liebe gesehen, die er darin für uns ausdrückt? Ja, von uns selbst wegschauen und einfach Zeit mit Jesus verbringen. Nicht um irgendwelche Lehren aus der Bibel heraus zu studieren, um jemand etwas zu beweisen. Einfach nur eintauchen in sein Wort, um Jesus zu sehen. Das verändert uns. Je mehr wir Jesus ansehen, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Desto ähnlicher werden wir ihm in Worten, in Taten und im Denken. Dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wie wir uns unser Ziel erreichen. Wir sind einfach bei Jesus. Und wir wissen, dass er uns Schritt für Schritt an der Hand führt, diesem Ziel entgegen. Das ist mein Wunsch, dass jeder von uns diese Erfahrung macht, einfach bei Jesus zu sein, einfach ganz in seine Liebe einzutauchen, sich ganz in sein Wort hineinzusenken, um Jesus dort zu sehen und ihn in die Augen zu schauen. Amen. Ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen. Ich habe hier was vorbereitet, und zwar, dass ich weiß, dass Gott also schon wirbt, das, was ich euch gepredigt habe. Ich war sehr überrascht, dass ich, als ich das erste Mal diese Predigt in Bonn-Boll gehalten hatte, eine Schwester auf mich zukam und hat gesagt, weißt du was, das passiert doch schon im Toten Meer, da ist Leben drin. Ich war selber da in Israel. Und ich habe gesagt, also das kann ich nicht verstehen, kann ich nicht begreifen. Und ich habe dann zu Hause, habe ich direkt im Internet nachrecherchiert. Und tatsächlich, ich habe zwei Berichte gefunden. Ich habe die also auch ausgedruckt. Also Prophezeiung erfüllt sich, erste Fische im Toten Meer gesichtet. Und ich war fasziniert. Und also seitdem ich das dann da gehört habe, baue ich das dann auch nochmal so in meine Predigt ein. Und es sind zwei verschiedene. Und zwar, man kann ja auch nicht tauchen im Toten Meer. Und selbst die Taucher haben es geschafft, auf den Grund zu kommen. Und haben auch festgestellt, dass Wasserquellen entstehen mit Süßwasser. Und ich habe wirklich Hoffnung, nicht nur, dass jetzt das Tote Meer lebendig wird, sondern dass wir alle lebendig werden durch die Liebe Jesu und durch den Geist Gottes. Und ich habe dann noch so kleine Zettelchen vorbereitet. Wenn ihr immer mal wieder an diese Predigt denken möchtet, da kann jeder so ein Zettelchen haben. Ich habe darauf geschrieben, was hat dich von dieser Predigt besonders angesprochen, möchtest du auch zu diesen Fischern gehören, die an den Ufern stehen und Fische fangen? Ja, soweit also noch die Ergänzung dazu.